ARD. MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Es geht auch heute weiter in unserer sechsteiligen Serie zu den französischen Suiten von Johann Sebastian Bach. Heute schwerpunktmäßig zumindest mit der Suite Nummer 4 in S-Dur. So beginnt sie, die vierte französische Suite von Johann Sebastian Bach. Wir haben ja in den letzten Folgen schon relativ viel über die Tanzsätze und deren Herkunft gesprochen, auch gewürzt mit den schönen Definitionen von Johann Mattheson. Und heute wollen wir aber mal zu Beginn den Fokus auf die Instrumente richten. Wir wissen ja, dass Bach ein herausragender Virtuose im Grunde wirklich auf allen Tasteninstrumenten war. Da könnte man immer sagen, Klavier mit C, das ist alles. Was würdest du aber denn sagen, für welches Instrument sind die französischen Suiten denn geschrieben?
Naja, lieber Bernhard, ja, Klavier kann alles bedeuten. Taste, aber bei den wichtigsten Quellen, gerade die frühen Abschriften, heißt es eben pour le clavecin, also das spricht schon ganz klar für ein Cembalo. Es muss jetzt nicht zwingend mehrmanualisch sein, das erfordern die Stücke nicht, aber grundsätzlich kann man es eben auch auf allen anderen Tasten spielen. Wir könnten ja mal ein bisschen schauen, also was hat dem Bach selber zur Verfügung gestanden? Und da fällt uns natürlich bei einem Stück aus der Köthner Zeit zuallererst ein, dieses berühmte Mietke-Cembalo, was für teuer Geld der Fürst Leopold dem Bach finanziert hat. Das hat er irgendwann im Winter 1718-19 bestellt und auch dann in Berlin abgeholt. Großes zweimanualisches Instrument, auf dem hätte sich das sicherlich sehr gut spielen lassen. Wir wissen aus Bachs Nachlassverzeichnis, 1750 aufgestellt, dass er allein 7 Clavecin, also Cembali, zu Hause hatte. Da war eins offenbar noch besonders wertvoll, ein fourniert Clavecin, welches bei der Familie so viel möglich bleiben soll, mit 80 Talern taxiert, also richtig wertvolles Instrument. Die übrigen waren 50 bzw. 20 Taler wert. Dann gab es auch noch ein sogenanntes das Lautenwerk, wo wir ein bisschen rätseln, was das für eine Konstruktion war. Wir wissen, dass Johann Nikolaus Bach solche Instrumente gebaut hat, also ein Verwandter Johann Sebastian Bachs, der Jenaer Bach. Auch darauf hätte man natürlich im Notfall die französischen Suiten spielen können, aber dafür war es jetzt nicht eigens bestimmt. Bach hat außerdem noch ein kleines Spinettchen besessen, das war nur 3 Taler wert. Also kurzum, ich glaube, alles ging, aber zuvorderst das Cembalo hatte Bach im Sinn. Ich bin mir aber auch sicher, hätte es damals das moderne Klavier gegeben, hätte Bach seinen Schülern auch nicht verboten, die französischen Suiten darauf zu spielen.
Und in seinen letzten Lebensjahren hat ja Bach auch noch den Hammerflügel, diese Silbermann-Arbeiten kennengelernt.
Ja, und sogar
am preußischen Hof und
für mit gut vertrieben.
Mit vertrieben, ja, richtig. Und das führt mich natürlich zu einer nächsten Frage. Wenn jemand so viel Cembali im Haus hat, dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass da drauf geübt wird und möglichst auch synchron, sonst brauchen wir ja nicht so viele. Das hat also viel mit Unterricht zu tun.
Ja.
Kann man sagen, dass diese Stücke Unterrichtsstücke sind, dass das auch einen pädagogischen Charakter hat?
Also ich gehe fest davon aus. Zumal ja Bach in der Köthner Zeit, als auch in der frühen Leipziger Zeit, Privatschüler hatte. In der Köthner Zeit, da fällt uns heutzutage als allererstes dieser Bernhard Christian Kaiser ein. Den hat man, glaube ich, in der ersten Sendung schon mal erwähnt, als es um die Quellenlage zu den französischen Suiten ging, weil ganz zentrale Quellen zu den Fassungen, die über die Frühfassung im Anna Magdalena Bach Büchlein von Bach selber so niedergeschrieben hinausgehen, die sind weitgehend eben über ihn überliefert. Also der war so ein Bach-Schüler, sowohl in Köthen als auch in Leipzig. Der hat offensichtlich ganz viel die französischen Suiten gespielt. Dazu passt auch eine Bemerkung eines anderen Bach-Schülers aus der frühen Leipziger Zeit, Heinrich Nikolaus Gerber. Der sagt über den Unterricht bei Bach, zunächst ging es erstmal an die Invention und wenn man die zur Zufriedenheit durchstudiert hatte, unter den Augen Bachs, heißt es dann bei Gerber, folgte eine Reihe von Suiten, und dann das temperierte Klavier. Und ich glaube, diese Reihe von Suiten, da müssen wir Mitte der 1720er Jahre, als die Partiten, die sechs noch nicht komponiert waren, in allererster Linie denken an die französischen und an die englischen Suiten. Also das ist ganz sicherlich Repertoire, auch für den Unterricht, hat einen pädagogischen Charakter, ich glaube dahingehend, dass eben das wirklich Bachs Paradebeispiele für elaborierte, stilisierte Tänze auf dem Cembalo sind. Hier fehlen natürlich die großen Präludien, das haben wir alles schon thematisiert, aber wer das hier spielen konnte, der konnte sich nachher auch locker an die großen sechs Partiten wagen.
Wie ist in diesem Zusammenhang denn dann zu verstehen, dass Bach die Urform der französischen Suiten in das Notenbüchlein für Anna Magdalena geschrieben hat? Mhm. Ist das jetzt einfach eine Zueignung, weil sie offenbar auch gut Taste spielen konnte? Oder ist das auch ein bisschen pädagogischer Impetus?
Naja, ich würde erst mal unterstellen, dass Anna Magdalena Bach als Sängerin sicherlich auch im Rahmen ihrer Ausbildung Klavierunterricht gehabt hatte. Weil in der Regel übt auch eine Sängerin allein und da kann sie überhaupt nicht schaden, wenn man sich dabei eben in der Lage ist, auch zu begleiten. Also deswegen wird sie da schon Fähigkeiten gehabt haben. Und dieses Anna Magdalena Bach Büchlein, sind ja genau genommen zwei, die sind schon erstmal so angelegt, dass klar ist, es sind wirklich Notenbücher für sie. Zumindest in der Grundanlage, dass da dann irgendwie die Söhne auch mal was draus gespielt haben, das steht außer Zweifel. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Bach, jetzt wo sie ein Paar waren, wo sie geheiratet haben, eben auch ihre weitere Ausbildung mit einer gewissen Systematik angegangen ist und dann eben vielleicht sie wirklich der Anlass gewesen ist, diese Stücke mal zu Papier zu bringen. Vielleicht hat er es deswegen auch in der Virtuosität jetzt nicht bis ins allerhöchste Maß getrieben. Das ist ja auch durchaus diesen Stücken eigen. Und dennoch ist es alles sehr anspruchsvoll. Und vielleicht ist es ja auch so, also es gibt zwei Szenarien. Das eine ist, sie hat sie wirklich als ihre Suiten betrachtet und konnte sie auswendig spielen. Oder die andere Variante ist, wie sagt man so schön, als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet. Also im Sinne von, es war gut gedacht, aber am Ende hatte sie dann doch so viele andere Aufgaben im Haushalt Bach, dass sie es vielleicht doch nicht so weit treiben konnte mit ihrem Klavierspiel. Das bleibt offen, wir wissen es nicht.
Die vierte Suite, die wir heute hier näher betrachten wollen, die ist die erste jetzt in Dur. Ja. Also wir hatten ja drei Moll-Suiten zu Beginn. Gibt das aus deiner Sicht so einen Stimmungswechsel, wenn man die Sammlung chronologisch betrachtet?
Ja, auf jeden Fall. Also hier ändert sich schon der Charakter und ich musste sehr schmunzeln in dem Booklet-Text zu einer Einspielung, die ich sehr mag, nämlich diejenige von Gustav Leonhard, hat ein großer deutscher Musikwissenschaftler, Lothar Hoffmann-Erbrecht, eine wunderbar kurze Charakterisierung dieser Suite niedergeschrieben und zwar erdenfest und voller Anmut. Ja, ich meine, das kann alles und nichts bedeuten. Wenn man es dann mal hört, ist es eigentlich recht treffend beobachtet. Jedenfalls geht das Stück sehr irdisch los. Allerdings in der eröffnenden Allemande ist es so, dass wirklich dieses Stück sich von tiefster Lage dann in allerhöchste Höhen, also im B-Teil sogar bis zum dreigestrichenen C entwickelt. Also irgendwie fängt man auf Erden an, kommt aber eben auch zwischendurch ganz schön weit in den Himmel und zurück.
Und das Ganze auch noch im allemanden Rhythmus. Ja. Ja, es gibt wieder diese fließenden Sechzehntel, diese fließende Bewegung, die durchgeht. Aber was du gesagt hast, ist natürlich wirklich erstaunlich, wie das ganze Stück in die Höhe treibt. Na? Da hören wir doch mal ein Stück rein. Die Allemande zu Beginn der französischen Suite in S-Dur von Johann Sebastian Bach. Und möglicherweise war das ja gar nicht mal jetzt der Eröffnungssatz, sondern es gibt noch davor etwas, ja, weil ein Präludium da irgendwie rumgeistert. Wir hatten das in der ersten Folge schon mal kurz erwähnt.
Ja, ja, rumgeistern ist gut. Also dadurch, dass wir jetzt jenseits dieser Frühfassung in den Anna Magdalena Bach Büchleins Plural, kein weiteres Autograph haben, gibt es halt diese verschiedenen anderen Fassungen. Und das, was wir so gemeinhin spielen, ist dann die Fassung, wie sie weitgehend über die Quellen von dem schon erwähnten Bernhard Christian Kaiser überliefert sind. Aber es geistern hier speziell zu dieser vierten französischen Suite dann im Hamburg des späten 18. Jahrhunderts Abschriften herum. Die gehen oft zurück auf einen gewissen Johann Heinrich Michel und dann den Musikalienhändler Westphal. Da wird das Stück überliefert und da hängt vorne dran noch, Achtung, Ausnahme, verglichen mit allen übrigen fünf französischen Suiten, ein Präludium. Und es kommt sogar noch eine Gavotte 2 hinzu. Und dieses Präludium ist ein ganz eigenartiges Stück, aber ich finde es durchaus faszinierend. Das geht nämlich erstmal 18 Takte lang mit Arpeggio los. Da ist praktisch pro Takt ein vierstimmiger Akkord notiert. Und diese Akkordfolge muss man möglichst fantasievoll halt spielen durch Arpeggien. Ja, und dann geht aber ab Takt 19 so richtig die Post ab. Sehr, sehr interessanter Satz. Es ist allerdings eben in der Forschung umstritten. Ist das jetzt eine originale Zutat von Johann Sebastian Bach? Ist das Stück von Bach? Gehört es ursprünglich gar nicht dazu? Und die Nachwelt, also das Hamburg in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, hat das erst an Ort und Stelle gerückt. Wir wissen es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall wert, mal in diesen Satz reinzuhören. Was denkst du?
Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, ob das von Bach ist. Also mir kommt das so ein bisschen wie ein Fremdkörper vor. Ein bisschen wie gewollt und nicht ganz gekonnt. Ja? Also wenn man andere Präludien hört, dann gerade in den Partiten, nicht? Was er da voranstellt, das ist gewichtiger, habe ich den Eindruck.
Aber vielleicht ist es aber auch so, ne, wenn das Ganze eben tatsächlich in Hamburg seinen Ursprung hat. Dort hat bis 1788 Karl Philipp Emanuel Bach gelebt. Karl Philipp Emanuel Bach war in den 1720er Jahren, als die Stücke entstanden, irgendwie, ja, 10 Jahre plus minus 3, 4, 5 Jahre alt. Vielleicht hat er auch irgendwann mal vom Papa den Auftrag bekommen oder selber die Idee gehabt, jetzt setzt noch mal ein Präludium vorne dran. Niemand weiß es.
Alles möglich und das macht die Sache auch so interessant. Und ich finde ja, man hört es eigentlich viel zu selten mit diesem Präludium. Es gibt ganz wenig Einspielungen davon. Also man könnte sowas auch einfach experimentell immer mal wieder einflechten in Programme mit den französischen Suiten. So, jetzt geht's weiter nach der Allemande. Es gibt wieder diese klaren Sätze. Es kommt eine Courante und eine Sarabande und ganz am Schluss auch eine Gigue. Also das sind diese Standardsätze.
Ja, und Standard ist auch bei der Courante erstmal, dass sie sehr eng auch, was die Motivik betrifft, mit der Allemande verknüpft ist. Die Sarabande mag ich sehr wegen ihrer Schlichtheit. Das ist wirklich ein ganz schlicht daherkommender Gesang. Also wie hatte Matteson gesagt in der letzten Sendung, wir hatten da seine Sarabanden-Definition, die hat nichts anderes auszudrücken als die Ehrsucht. Also das hier bei Bach ist, finde ich, wirklich der Gegenentwurf, ein ganz zärtlich klingendes Stück.
Sarah Bond aus der S-Dur-Suite, tatsächlich sehr zärtlich, hat auch hier gar nichts, finde ich, mit einer Trauerkomposition zu tun, sondern es ist fast höfisch anmutendes Stück. Und dann gibt es danach unmittelbar, bevor die Gigue das abschließt, noch drei Zusatzsätze. Gavotte, Air und Menuett. Also Bach variiert wieder so ein bisschen im Rahmen der Tanzsätze.
Genau, und was mich hier immer besonders erfreut oder auch überrascht, ist die Gavotte. Die kommt ganz schelmisch daher und voller kleiner Überraschungen. Hören wir mal kurz rein.
Hängt viel mit den Trillern zusammen, ne?
Ja, und die sind nicht ganz leicht auszuführen. Mhm.
Die schelmische Gavotte in der S-Dur-Suite und danach gibt es ein R.
Ja, und wer bei R jetzt erwartet, à la aus der dritten Orchester-Suite, ein himmlischer Satz, ganz langsam, der wird hier jäh enttäuscht. Das ist ein Dauerlauf in 16. Noten, also der komplette Gegenentwurf zum berühmten R. Und das passt allerdings auch wieder ganz gut zur Definition, die uns Matheson für das R oder vielmehr für die Aria gibt. Hier heißt es, diese Spielart hat sowohl auf dem Klavier als auf allerhand anderen Instrumenten Platz und ist gemeiniglich eine kurze, in zween Teile unterschiedene, singbare, schlechte, im Sinn von schlichte Melodie, die nur mehrenteils darum so einfältig aufgezogen kommt, dass man sie auf unzählige Art kräuseln, verbrämen und verändern möge, um dadurch, wiewohl mit Beibehaltung der Grundgänge, seine Faustfertigkeit sehen zu lassen. Also Faustfertigkeit ist Virtuosität. Und das ist wirklich ein ganz virtuoser Satz.
Also das stimmt alles, würde ich sagen, auf dieses Stück, bis auf singbar. Das können nur Koloratursopranistinnen, würde ich sagen. Aber wir hören mal das R. Air aus der S-Dur-Suite, dann gibt es ein Menuett unmittelbar danach, ein, würde ich mal sagen, recht kurzes, schlichtes Menuett, in dem Fall auch nicht mit einem Trio, das hat er ja oft so dazu.
Ich glaube, weil es jetzt einfach schon die übrigen Zusatzsätze gab, also vielleicht aus dem Grund, wie auch immer.
Und die ganze Suite wird abgeschlossen mit einer Gigue.
Ja, und das ist die Apotheose der Quarte, finde ich, also das sind wirklich Quartsprünge,
stimmt,
noch und nöcher.
Bisschen
und
Feuerwehr,
das,
ne?
Es ist gut.
Die Entschuldigung.
Bernhard Schrammeck hat soeben die Gigue der vierten französischen Suite, die Feuerwehr-Gigue, getauft. Und das Feuerwehrmotiv wird natürlich à la Bach, ganz polyphon, mit allen Tricks, die der Bach so drauf hat, durchgeführt. Also ein sehr, sehr anspruchsvoller Satz, atemlos. Nicht durch die Nacht, sondern durch die Noten. Und am Ende ist das alles vorbei und hatte einen schmissigen Chaos.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.